direkt aus Europa, Nummer 287, Seite B.
Hier ist der Deutschlandfunk mit seinem DLF-Magazin. Es ist genau 19.35 Uhr, ist es nicht, sondern 19.36 Uhr.
Nachgefragt.
Erinnern Sie sich noch? Im Jahr 2000 fehlten allein in der Computerbranche 75.000 Fachkräfte in Deutschland. Aber nur 6.000 Informatiker machten ihren Abschluss an den Hochschulen. Der Kanzler wollte Fachkräfte aus dem Ausland holen, um die Stellen schnell und unbürokratisch zu besetzen. Und jetzt? Pascal Fischer hat nachgefragt.
Es war Kanzler Gerhard Schröder höchstpersönlich, der eine befristete Aufenthaltserlaubnis für IT-Fachkräfte gefordert hatte. Zur Einführung der Green Card im Oktober 2000 sagte Schröder auf der Computermesse CeBIT in Hannover:
Sie wissen, dass andere Länder, die mit uns auf den Weltmärkten konkurrieren, ich nenne Amerika, ich nenne aber auch England oder Frankreich, zu ähnlichen Maßnahmen gegriffen haben. Insofern gibt es einen harten Wettbewerb um die besten Köpfe. Und Deutschland würde einen Fehler machen, wenn es an diesem Wettbewerb nicht teilnehme.
Die anvisierten 20.000 Fachkräfte kamen dann doch nicht. Immerhin waren es am Anfang 250 pro Woche, aber mittlerweile kommen so viele nur noch in einem Monat. Mehr als die Hälfte strömt in Deutschlands Technologiehochburgen Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen, erklärt Stefan Pfisterer vom IT-Branchenverband Bitkom. Der Fachkräftebedarf hatte sich vor allem in zwei Regionen der Welt herumgesprochen.
Tatsächlich ist Indien auch das größte einzelne Herkunftsland mit rund 31% der erteilten Arbeitserlaubnisse. Aber nimmt man Russland mit den ehemaligen Sowjetrepubliken und den osteuropäischen Staaten zusammen, dann sind es rund 35%, die aus diesem Bereich kommen. Das heißt also, als Gesamtregion ist Osteuropa und Russland wichtiger als Indien für Deutschland.
Einer der indischen Informatiker ist Zubair Mohammed. Er bewarb sich nicht, wie die meisten, aus dem Ausland um einen Job, sondern er studierte technisches Management an der FH in Emden und schrieb seine Masterarbeit bei IBM in Mainz. Bald hatte er einen Arbeitsvertrag als SAP-Berater bei einer Frankfurter Consulting-Firma in der Tasche und wollte das 5-Jahres-Visum beim Arbeitsamt beantragen. Dafür wiederum war eine vorläufige Aufenthaltsgenehmigung von der Ausländerbehörde nötig.
He said to me that this job should be first given to the...
Aber der Mann dort sagte mir, diesen Job sollte ein Deutscher bekommen. Ich bin vollkommen einverstanden. Aber wenn die Firma mir doch den Job gegeben hat, hat sie bestimmt auch deutsche Bewerber eingeladen. Sie hat doch entschieden, wer der beste Kandidat ist.
Schließlich erhielt Mohammed sein Visum in Köln, wo er seinen ersten Wohnsitz hat, trotz des Arbeitsplatzes in Frankfurt. Die meisten Bewerber hatten die notwendigen Qualifikationen, weiß Stefan Pfisterer. Akzeptiert wurde
entweder ein IT-Hochschulabschluss, schon in einer relativ weiten Fassung, da zählte natürlich auch Physik, Mathematik und auch die ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge dazu. Oder wenn man eben einen solchen Abschluss nicht vorweisen konnte, dann musste man quasi seine Berufserfahrung, seine Kenntnisse über ein entsprechend hohes Gehalt nachweisen. Das ist aber kein Mindestgehalt.
51.000 Euro sollten es sein. Das Gehalt in Deutschland konnte natürlich mit Studienabschluss niedriger ausfallen. Zubair Mohammed verdient zum Beispiel als junger SAP-Berater knapp unter 30.000 Euro im Jahr. Vor Arbeitslosigkeit hat er aber trotzdem mehr Angst als viele seiner deutschen Kollegen. Denn er müsste dann nach spätestens einem Jahr ohne Job wieder nach Indien zurück.
That gives you fear. That gives you fear of your job.
Man hat große Angst, den Job zu verlieren und macht alles 110%ig. Und man lernt vor allem Deutsch.
Als größten Makel empfinden die meisten nach wie vor die begrenzte Aufenthaltserlaubnis von nur 5 Jahren. Deshalb kommen vorwiegend junge, flexible Menschen, die sowieso zurückkehren wollen oder in attraktivere Länder weiterreisen können. Ab nächstem Jahr dürfen sich ausländische Fachkräfte auch unbefristet in Deutschland aufhalten. Das neue Zuwanderungsgesetz macht es möglich.
Und genau damit können wir eben hier die Personen ansprechen, die in einem gehobenen Managementposition zum Beispiel sind, die direkt sich in Deutschland niederlassen können, unbefristet und hier wirklich Wurzeln schlagen. Da brauchen wir längerfristige, dauerhaftere Strukturen.
Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Thema kennen, bei dem wir noch einmal nachfragen sollen, dann schreiben Sie uns an dlf-magazin@deradio.de. Ich wiederhole das noch einmal. dlf-magazin@deradio.de.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Mit Hubert Arnim-Ellison. Die Themen in der folgenden Stunde: Streit um Motorsportzentrum in der Steiermark. Der Bundesumweltsenat gibt Bürgern Recht, die den Bau in Spielberg aus Gesundheits- und Umweltgründen verhindern wollen. Die Lehren aus dem schlechten Prüfungsergebnis für Österreichs Bildung. Die zuständige Ministerin räumt zwar ein, dass viel Geld in Bildung investiert wurde ohne gewünschten Erfolg, besteht aber darauf, dass die mit dem Geld ergriffenen Maßnahmen die richtigen waren. Arbeitsplätze gegen Atemluft. In der ersten Runde hat die Luft gewonnen. In der Steiermark herrscht Aufregung um das sogenannte Projekt Spielberg im obersteirischen Eichfeld. Der Red Bull Firmeneigentümer Dietrich Matteschitz will dort mit seiner Firma eine Art Schule für Motor- und Flugsportler einrichten. Die Landesregierung der Steiermark hat das Projekt genehmigt. Anrainer allerdings haben gegen die erwartete Lärmbelästigung und die Verschlechterung der Luftbedingungen Berufung eingelegt. Der Bundesumweltsenat hat ihnen Recht gegeben. Zunächst eine Verzögerung. Das Ende des Projekts bedeutet diese Entscheidung noch nicht, hören wir im folgenden Bericht von Peter Daser, der auch erklärt, was dieser Bundesumweltsenat eigentlich ist.
Wenn bei einem Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung, kurz UVP, berufen wird, dann ist das Sache des Bundesumweltsenats. Im Fall Spielberg haben Bürgerinitiativen und Anrainer gegen die Genehmigung des Projekts durch die Landesregierung der Steiermark Berufung eingelegt. Der Umweltsenat ist unabhängig und weisungsfrei. In ihm sitzen Fachleute aus dem Justiz-, dem Verkehrs-, dem Umwelt- und Sozialministerium, aus dem Bundeskanzleramt und allen Landesregierungen. Vorsitzender des Umweltsenats ist Rainer Brock, Richter am Oberlandesgericht Innsbruck. Er begründet, warum der Senat beim Projekt Spielberg den Berufungen der Bürgerinitiativen stattgegeben hat.
Es sind zwei Hauptbereiche, in denen das Projekt nicht umweltverträglich ist. Das eine ist der Bereich Lärm. Die Lärmbelastung ist nach den vorliegenden Gutachten gesundheitsgefährdend, was ganz zwingend nach dem UVPG bewirkt, dass es nicht genehmigt werden kann. Der zweite Bereich ist die Luftschadstoffe, vor allem der Feinstaub, wo ebenfalls die Belastung nicht tolerabel ist, sodass das Projekt in dieser Form nicht genehmigt werden kann.
Rechtlich muss das nicht das Ende des Projekts Spielberg sein. Erstens könnte die Entscheidung des Umweltsenats wiederum beim Verwaltungsgerichtshof angefochten werden, sagt Rainer Brock. Zweitens könnte, wenn es zum Beispiel zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen gibt, das Projekt noch einmal vorgelegt werden.
Wenn wesentliche Änderungen am Projekt vorgenommen werden, dann ist eine neue Umweltverträglichkeitsprüfung vorzunehmen. Und das würde also bedeuten, dass es sozusagen einen Neustart gibt.
Bei der geplanten Schule für Rennfahrer und Flieger mit zwei Hotels geht es um 700 Millionen Euro. Ein Großprojekt also, das das Land Steiermark mit bis zu 90 Millionen Euro subventionieren würde. Es geht also um viel Geld und um Arbeitsplätze in der Region.
Uns ist natürlich auch im Umweltsenat die wirtschaftliche Bedeutung dieses Projekts schon klar. Aber wir haben die Gesetze anzuwenden und bei richtiger Anwendung des UVPG, also des Umweltverträglichkeitsprüfgesetzes, kann nichts anderes herauskommen.
Rainer Brock verweist dezidiert auf die Unabhängigkeit des Umweltsenats. Entscheidungen würden frei von politischer Einflussnahme getroffen.
Ja, und Dietrich Matteschitz reagiert sauer und erklärt, das Projekt sei für ihn mit dieser Entscheidung des Bundesumweltsenats erledigt. In der Region von Eichfeld sieht man Arbeitsplätze und Wirtschaftsprofit davon schwimmen. Die steirischen Landespolitiker sind verärgert und kritisieren da vor allem jetzt die Bundesregierung. Aus der Steiermark dazu Brigitte Geisch.
Bis gestern war die Hoffnung in der Steiermark groß, dass Red Bull-Chef Dietrich Mateschitz das 700-Millionen-Euro-Projekt in Spielberg realisiert. Denn vor einer Woche hat der steirische Umweltanwalt seine Bedenken aufgegeben und seinen Einspruch gegen das Projekt zurückgezogen. Und die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren wegen Amtsmissbrauchs gegen steirische Landesbeamte, die das Projekt genehmigt hatten, eingestellt. Umso härter trifft jetzt die Entscheidung des Bundesumweltsenats die Steiermark. Landeshauptfrau Waltraud Klasnik ist verärgert über die Entscheidung einer Bundesbehörde.
Ich habe auch mit dem Herrn, nicht nur mit dem Herrn Bundeskanzler, sondern auch mit einigen Ministern Gespräche gehabt, weil im Grunde genommen es einfach unverantwortlich ist, wie das Ganze abgeschlossen ist. Aber es müssen jene auch die Verantwortung übernehmen, die dann sagen, wir sind dagegen. Und wir werden alles tun, dass dies nicht zum Tragen kommt, nämlich der Nichtbau.
Sie habe Dietrich Mateschitz am Telefon die Situation erklären müssen, sagt Klasnik. Und sie hoffe, dass das Projekt noch gerettet werden könne. Wirtschaftskammerpräsident Peter Mühlbacher fordert die Regierung auf, nachzudenken, ob das Recht des einzelnen Bürgers in diesem Fall nicht überzogen sei. Der Umweltsenat hat ja aufgrund des Einspruchs einer Bürgerinitiative entschieden. Jetzt leide die ganze Region, so Mühlbacher.
Bei uns in der oberen Region, und ich bin dort zu Hause, ist seit gestern eine Stimmung wie damals, als die Verstaatlichte niedergegangen ist. Hier fordere ich die Politik, vor allem die Bundesregierung auf, dass man sich das in Zukunft so leicht nicht machen kann. Wo bleiben die Stimmen für diese 700 Menschen, die dort Arbeit bekommen hätten? Wo bleibt die Chance des Selbstbewusstseins, in einer Region zu arbeiten und zu leben, wo also etwas geschieht, wo Innovation und Zukunft stattfindet? Hier sind meines Erachtens die Ziele weit verfehlt worden.
Auch die Freiheitlichen meinen, wichtige Projekte dürften nicht am Widerstand Einzelner scheitern. Die Sozialdemokraten sehen die Existenz der ganzen Region gefährdet. Aus der Sicht der Grünen hingegen ist die negative Entscheidung kein Wunder. In der Steiermark sei von Anfang an ein negatives Landesgutachten ignoriert worden. In Spielberg sitzt der Schock am tiefsten. Bürgermeister Kurt Binderbauer hat einen Krisengipfel einberufen und es wird auch eine Demonstration geben.
Naja, für die Gemeinde Spielberg und für die Region um Spielberg ist das natürlich ein Katastrophenentscheid. Hier hat der unabhängige Umweltsenat in Wien eine Entscheidung getroffen, die eine Region um Spielberg, die ohnehin eine Krisenregion ist, was die Wirtschaft betrifft, mit dieser Entscheidung vernichtet.
Ob Dietrich Mateschitz sein Flug- und Motorsportzentrum in Spielberg baut und damit hunderte neue Jobs schafft, steht zurzeit in den Sternen. In der Steiermark hofft man, dass die von Landeshauptfrau Klasnik einberufene Arbeitsgruppe Demonstrationen und Verhandlungen Dietrich Mateschitz zum Einlenken bewegen.
Laut Mateschitz selbst steht er da offenbar nichts in den Sternen, sondern er sagt, für ihn ist das Projekt erledigt. Aber wie reagiert man in Wien auf die Kritik der steirischen Landespolitiker? Vor dem Ministerrat hat kurz Umweltminister Pröll zu dieser Entscheidung des Bundesumweltsenats Stellung genommen.
Das Land Steiermark hat einen positiven Bescheid erlassen und der eigene steirische Umweltanwalt hat mit einer Reihe von Bürgerinitiativen Einspruch erhoben. Dann ist zum Umweltsenat, zum unabhängigen Umweltsenat gekommen, das Thema. Und der hat entschieden, das habe ich nicht zu kommentieren. Es sind rechtsmäßig Entscheidungen getroffen worden, Instanz für Instanz. Und daran hat sich jeder zu halten.
Ganz anders klingt da der FPÖ-Staatssekretär Karl Schweizer, der die Entscheidung des Bundesumweltsenats einfach nicht versteht.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein endgültiges Urteil ist. Die Entscheidung ist sowohl wirtschaftspolitisch als auch vom Sportlichen her nicht zu verstehen. Es geht ja hier doch um eine Rennstrecke, die schon in Betrieb war.
Jetzt um 12.17 Uhr wenden wir uns dem zweiten großen Thema zu, das schon seit Tagen Österreich beschäftigt. Und das ist die PISA-Bildungsstudie. Lassen Sie sich nicht abhalten, trotzdem noch zuzuhören. Denn allmählich muss es ja darum gehen, was lernen wir jetzt aus dieser PISA-Studie und wie soll es weitergehen. Die erste Reaktion der Österreicher ist offenbar so, dass man ohnehin nicht glaubt, dass es so schlimm ist. Laut einer Umfrage für die Sendung Report in ORF2, die Sie heute Abend sehen können, glaubt nämlich jeder Zweite, solche internationalen Vergleichsstudien seien ohnehin nicht aussagekräftig. 38% aber meinen, dass Österreichs Schüler wirklich so schwach sind, wie die PISA-Studie aussagt. In Österreich verantwortlich für die PISA-Studie ist der Salzburger Erziehungswissenschaftler Günther Haider. Er ist auch Vordenker für Schulreformen im Auftrag des Bildungsministeriums in der sogenannten Zukunftskommission. Und mit ihm hat Franz Simbürger heute Vormittag gesprochen.
Herr Dr. Heider, bevor Sie die ersten Auswertungen der PISA-Studie gemacht haben, haben Sie da erwartet, dass Österreich so schlecht abschneiden wird?
Also bevor wir die Daten jetzt im September bekommen haben, haben wir es eigentlich kaum für möglich gehalten, dass überhaupt so große Schwankungen innerhalb von 3 Jahren in einem Land möglich sind. Und das war nicht unbedingt zu erwarten. Was uns etwas verwundert, sind die schnellen Zuschreibungen von Schuld. Also eine Lehrergruppe schiebt es auf die andere Lehrergruppe oder auf die Eltern oder auf sonst jemand. Ich glaube, es ist einfach, die Zeit ist noch nicht gegeben, wo wir tatsächlich wissen, was die wahren Ursachen sind. Das Ganze ist sehr komplex und wir müssen uns jetzt in aller Ruhe und professionell die Sachen anschauen.
Sie sind ja auch Chef der Zukunftskommission, also jener Gruppe, die sich Reformideen für die Schule überlegen sollen. Was muss denn sich an den Schulen verändern?
Ja, also wir denken, dass in erster Linie der Fokus auf den Unterricht gerichtet werden muss. Das heißt, Veränderungen, Verbesserungen erreichen wir nur, indem wir auch Verbesserungen und Veränderungen im Unterricht herbeiführen können. Also eine äußere Organisation der Schule ist vielleicht etwas Langfristiges, das man sich überlegen kann, auch gut überlegen muss. Aber um kurz- oder mittelfristige Erfolge zu erreichen, dann muss man sich sehr genau anschauen, was passiert im Unterricht. Wie kann man Unterricht verbessern? Wie kann man Lehrerbildung verbessern? Wie kann man die Lehrer unterstützen? Viele Lehrer berichten, dass es zunehmend schwieriger wird, gerade auch in der Grundschule. Wir müssen aber auch unsere Bildungsstandards möglichst rasch durchziehen. Wir müssen sie überprüfen, um stets zu wissen, was draußen passiert. Auch die Lehrerausbildung oder Fortbildung, die Autonomie der Schulen, das alles haben wir dokumentiert und vorgelegt. Es liegt nun an der Politik, das auch zu tun, damit wir möglichst bald wieder PISA-Studien erleben können, wo wir nicht mit Angst warten müssen, welche schlechten Ergebnisse wir erreichen.
Wie kann man ganz konkret Unterricht verbessern?
Ja, da gibt es verschiedene Schichten. Unterricht ist ja nicht nur beeinflusst vom Lehrer, natürlich, das ist der Profi, der Unterricht plant und durchführt. Unterricht ist auch beeinflusst von den Schülern, aber auch von der Kultur. Denken Sie nur, was wir für eine Schülerkultur oder Schulkultur in Österreich haben. Wie stark wir so eine Fehlerkultur haben. Bei uns sucht man ständig, was die Schüler nicht können und welche Fehler sie machen und sortiert sie nach dem aus. Es gibt andere Länder mit völlig anderen, positiveren, optimistischeren Schulkulturen. Dann schaut man, was können die Schüler, wie können wir sie möglichst weit bringen, wie können wir darauf achten, dass wir sie nicht beschämen, nicht frustrieren. Unsere Schüler, wissen wir jetzt aus PISA, verlieren so zwischen 10 und 14 Jahren zum Beispiel jegliche Freude an Mathematik und Naturwissenschaften. Das sind die Symptome, an denen wir erkennen, woran wir also arbeiten müssen.
So ein Beispiel für ein Land, das mit positivem Klima arbeitet, als so ein Beispiel gilt Finnland, Spitzenreiter bei PISA. Auf der anderen Seite auch ein Spitzenreiter bei PISA ist zum Beispiel Hongkong oder andere asiatische Länder, Südkorea, die mit extremem Leistungsdruck arbeiten. Von wem soll man sich da jetzt was abschauen?
Ich glaube, dass das ein falsches Bild ist von den ostasiatischen Staaten und dass das Vorurteile sind. Wir kennen sehr interessante Videostudien und ich war auch selbst dort und habe gesehen, zum Beispiel der Unterricht, der Mathematikunterricht in Japan. Es ist wirklich ein Vorurteil zu glauben, dort würden quasi gedrillte Massen irgendwas auswendig lernen. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Die haben einen äußerst modernen, didaktisch hochwirksamen Mathematikunterricht. Das sieht man auch daran, dass in den Studien bei den anspruchsvollsten Aufgaben, bei den komplexesten, wo Interpretieren gefragt ist, die Ostasiaten am allerbesten abschneiden. Und bei den einfacheren, primitiveren Aufgaben können wir mithalten, bei den algorithmischen, innermathematischen Aufgaben. Das heißt, dieses Vorteil ist genau verkehrt herum.
Heißt das, Spaß ist der entscheidendere Faktor als Druck für gute Leistungen?
Also ich denke, Freude, Interesse und Neugier ist der Anfang von jedem Lernprozess. Wenn keine Freude ist und keine Neugier und kein Spaß, dann kann man auch Unterricht abhalten. Man kann die Leute versuchen, mit Druck und Noten durchaus auch zu Leistungen zu bringen. Die Frage ist nur, wie weit wollen dann solche Schüler ihre Lernprozesse weiter aufrechterhalten? Machen sie das dann weiter freiwillig? Lernen sie dann lebenslang weiter, wenn sie immer nur unter Druck und für die nächste Note gelernt haben? Die Kinder sind ja in der Volksschule eigentlich so. Ich habe ja selber 2 Kinder. Ich sehe es ja, in der Volksschule kommen sie, da sind sie freudig an allem interessiert und machen Mathematik genauso gern wie alles andere. Und mit der Zeit verlieren sie bei uns sehr stark dieses Interesse und Freude. Und daran müssen wir alle Eltern, Schule, Lehrer arbeiten, dass es wieder mehr Spaß macht, auch in der Schule was zu leisten.
In rund 2 Jahren steht der nächste PISA-Test an.
in 3 Jahren dann die Veröffentlichung. Wann erwarten Sie, dass Österreichs Schulen und Schüler gute, bessere PISA-Ergebnisse erbringen?
Ja, das wird jetzt an der Schulpolitik hängen, nicht? Also wenn die Vorschläge der Zukunftskommission und anderer gescheiter Leute, die auf dem Tisch liegen, möglichst rasch umgesetzt werden, wenn wir also versuchen, den Unterricht zu verbessern, wenn wir das Qualitätsmanagement in den Schulen haben, die Ausbildung der Lehrer professionalisieren, wenn alle diese Dinge passieren in den nächsten Jahren, dann können wir 2012, 2015 erwarten, dass wir tatsächlich dann an den Ergebnissen sehen werden, dass wir besser werden. Aber jetzt ist die Politik am Zug.
Ob bei einem Menschen Pedanterie, Ordnung oder Chaos herrscht, lässt sich am Schreibtisch in der Regel direkt ablesen. Andrea Liebling bringt uns unter dem Titel Pedanterie und Chaos etwas Ordnung in das Thema.
Wie sieht es bei Ihnen zu Hause aus?
Gehören Sie zu den Menschen, die sich erst dann richtig wohlfühlen, wenn sich die Vielfalt der Welt in den eigenen 4 Wänden widerspiegelt? Das können Zeitungsstapel rings um Ihren Lieblingssessel sein, Kleider, die auf Sofa und Stuhl verteilt sind, das Kinderspielzeug im Wohnzimmer, das Sie an den gestrigen Nachmittag erinnert.
Oder stellt sich Ihr Wohlbefinden erst dann ein, wenn jedes Ding an seinem Platz ist, weil Sie den Überblick brauchen, das Gefühl, dem vielschichtigen Alltag eine Grundstruktur zu geben. Sichtbar zum Beispiel an den geordneten Papieren auf Ihrem Schreibtisch, den aufgestellten Vorratsdosen in der Küche oder an der Tasche, die immer schon am Vorabend für den nächsten Tag gepackt wird. Ob wir es wollen oder nicht, die Kategorien Ordnung und Unordnung prägen unser ganzes Leben. Räum dein Zimmer auf, heißt es in Kindheit und Jugend. Ordnung und Unordnung sind Folge oder auch Ursache unseres Wohlbefindens. Sammeln ist untrennbar mit der menschlichen Natur verbunden. Mindestens einmal im Leben ist jeder Mensch ein leidenschaftlicher Sammler, in seiner Kindheit. Da werden Kiesel gesammelt, Bildkarten, Plastikdinosaurier, Püppchen. Da finden im Kindergarten, in der Schule Tauschbörsen statt, ohne dass ein Erwachsener sie hätte organisieren müssen. Da werden Freundschaften aufs Spiel gesetzt, wenn das Objekt der Begierde in den Händen des Spielkameraden ist und der es nicht herausrücken will.
Sammeln ist das Organisieren von Vielfalt. In der Kindheit genauso wie später im Erwachsenenalter.
Gezieltes Sammeln geschieht aus Leidenschaft. Den Sammler stört es nicht, dass durch seine Passion möglicherweise Unordnung entsteht. Für etwa 1 Million Menschen in Deutschland ist die Strukturierung ihres Alltags ein massives Problem. Sie wissen zwar, was wann zu tun wäre und sind auch in der Lage, Prioritäten zu setzen, aber sie tun sich schwer, das Wichtige dann auch zuerst zu erledigen. Lieber schieben sie auf.
Morgen. Morgen ganz bestimmt wird das Geschirr gespült.
Betroffene finden sich in allen Altersstufen und Berufsgruppen. Darunter sind mehr Frauen als Männer. Bemerkenswert ist, dass viele von ihnen beruflich erfolgreich sind, weil sie am Arbeitsplatz auf vorgegebene Strukturen treffen, die sie einhalten müssen. Zu Hause aber fehlt dieses Gerüst.
Es rufen mich Leute, die auch eine Sehnsucht nach Ordnung haben, die nichts mehr finden. Das muss nicht eine Mutter mit 3 Kindern sein.
Die Frankfurter Unternehmerin Edith Stork.
Bedeutet auch, dass man sehr viel Einfühlungsvermögen haben müsste und oder haben sollte, um diese Arbeit zu machen, weil es doch in einen tiefen Intimbereich geht. Und man geht auch in die Schränke rein, guckt nach, wo, wie, warum ist es dort und nicht dort, ja. Sodass man genau eigentlich hinter die Kulissen guckt.
Edith Stork lebt, wie sie sagt, von der Unordnung anderer Leute. Es kommt vor, dass sie eine Villa komplett neu ordnet, vom Dachgeschoss bis in den Keller. Rund 60 € pro Stunde berechnet Edith Stork, Auf ihre Visitenkarte hat sie drucken lassen: Ordnung ist das halbe Leben. Der Berliner Psychologe Dr. Nikolaus Hoffmann.
Ordnung zu haben ist etwas, was einem bis zu einem gewissen Grad Sicherheit gibt, das einem ein Rückgrat gibt und das einen ein bisschen vor den Gefahren dieses Lebens abschirmt. Es müssen dann aber nicht immer die Kriterien der Ordnung sein, die wir bei anderen finden, sondern es können auch eigene Kriterien sein. Aber ich glaube, dass ohne eine gewisse Ordnung der Mensch nicht in der Lage ist, einigermaßen ruhig sich abends ins Bett zu legen und morgens aufzustehen.
Pedanterie und Chaos, das waren in HR2 Leib und Seele Beobachtungen über die Ordnung im Leben von Andrea Lieblang. Von dieser Sendung können Sie für 10 Euro einen Mitschnitt erwerben. Schicken Sie dazu eine Postkarte an die HR2 Wellenleitung, Stichwort Mitschnittservice, in 60222 Frankfurt. Die Zeit, es wird gleich 19.30 Uhr.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021, Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 4-19-18. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 286. Der 9. November ist für Deutsche ein vierfacher Gedenktag. 1848 wurde ein Abgeordneter der Nationalversammlung, des ersten gesamtdeutschen Parlaments, von kaiserlichen Soldaten erschossen. Das war der Anfang vom Ende der Revolution von 1848. 1918 wurde am 9. November vom Balkon des Berliner Schlosses aus die Deutsche Republik ausgerufen. 1938 wurden am Abend des 9. November und in der Nacht von den Nazis viele Synagogen angezündet und viele jüdische Geschäfte zerstört. Nach diesem Judenpogrom lag das Glas der eingeschlagenen Schaufenster vor Geschäften, deren Besitzer Juden waren, auf der Straße. Deshalb spricht man von der Reichskristallnacht vom 9. November 1938. Der 9. November 1989 war der für alle sichtbare Höhepunkt der friedlichen Revolution der Bürger der DDR. Für sie öffnete sich in der Nacht vom 9. zum 10. November das Gefängnistor des Gefängnisses, das die Mauer für sie war. Für die Westdeutschen war das ein so überraschendes wie erfreuliches Ereignis, das aber für sie nicht die gleiche Bedeutung hatte wie für die DDR-Bürger. Durch ihre Revolution hat sich die Welt verändert, und dass es dabei keine Toten gegeben hat, ist wohl einmalig. Dass so etwas möglich ist, ist eine Botschaft, die von Berlin ausgehen könnte, und man fragt sich, warum man in Berlin aus diesem Weltsymbol nicht mehr macht. Die doppelte Reihe von Pflastersteinen dort, wo die Mauer gestanden hat, ist ja nicht viel. Es gibt nur noch wenige Teile der Mauer, die man Besuchern zeigen kann. Dabei lässt sich der Schrecken der Mauer nirgendwo so gut begreifen wie dort, wo sie noch steht. Ein Pfarrer macht seit 16 Jahren mit Touristen 1,5-stündige Taxifahrten, um ihnen zu zeigen, wo die Mauer gestanden hat, und ihnen etwas davon zu erzählen, was da passiert ist. Dort, wo die Mauer mitten auf der Straße stand, fährt er dann teilweise so, dass er mit dem rechten Vorderrad im damaligen West-Berlin ist und mit dem linken Vorderrad im damaligen Ost-Berlin. Er will die Erinnerung an die Mauer wachhalten und erzählt den Touristen von seiner Gemeinde, die durch die Mauer von ihrer Kirche getrennt wurde. Die Gemeinde war im Westen, aber die Kirche stand ab 1961 hinter der Mauer im Todesstreifen, dem Streifen auf der Ostberliner Seite der Mauer, den man nicht betreten durfte. Wer das doch tat, auf den wurde geschossen. Die Kirche im Todesstreifen war bis 1985 24 Jahre lang ein Mahnmal der Teilung, bis sie von DDR-Grenztruppen gesprengt wurde. Er musste das Ende seiner Kirche fassungslos mit ansehen. Er hat gesagt, sie waren deprimiert und hatten alle Hoffnung aufgegeben. 28 Jahre lang hat die Mauer die Stadt getrennt, aber plötzlich hat sie sich über Nacht geöffnet. Für ihn war der Fall der Mauer das überwältigendste Erlebnis in seinem politischen Leben. Er hat gesagt, man weiß nie, wie die Geschichte weitergeht und darf deshalb niemals die Hoffnung aufgeben. Diese Führung von 1,5 Stunden kann man für 4 Personen für 60 Euro buchen. Der Fraktionschef der Sozialdemokraten im Parlament der DDR im letzten Jahr bis zur Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 hat in einem Interview gesagt, dass er als DDR-Bürger immer von der deutschen Einheit geträumt hat, sie aber für nicht so schnell möglich gehalten hat. Der Fall der Mauer hat ihn überrascht. Im Februar 1967 wurde die Staatsbürgerschaft der DDR eingeführt. Gerade deshalb hat er immer betont, dass er Deutscher ist. Er meint, dass das nationale Zugehörigkeitsgefühl im Osten stärker ist als im Westen. Er hat gesagt, unter den Westdeutschen, die in den Osten kommen, sind sowohl solche, die gleich die Führung übernehmen wollen, als auch solche, die das Gefühl haben, sich dafür entschuldigen zu müssen, dass sie 40 Jahre lang ein angenehmeres Leben hatten als die Leute in der DDR. Er hat auch darauf hingewiesen, dass man auch im Westen bis zum 3. Oktober 1990 nicht souverän war, dass man das dort aber wohl nicht so gemerkt hat wie im Osten. Tatsächlich sind die russischen Soldaten erst am 31. August 1994 und die Truppen der westlichen Alliierten am 8. September 1994 aus Deutschland abgezogen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 286. Danke.